ARD.
Am vierten Spieltag der Bundesliga müssen die Bayern in Bremen ran und Joshua Kimmich hat angekündigt, dass die Bayern nach dem Torfestival in der Champions League keinen Gang zurückschalten werden.
Ich glaube, jeder hat gemerkt, dass wir das nicht sind und das nicht wollen.
Außerdem treffen Stuttgart und Dortmund aufeinander. BVB-Trainer Nuri Sahin hat dabei die Qual der Wahl.
Jeder Spieler möchte von Anfang an spielen. Das Problem ist, auch ich darf eine Elf aufstellen.
Und im Tabellenkeller kommt es zum Duell zweier Null-Punkte-Teams. Bochum ist gegen Kiel aber im Vorteil, sagt unser Reporter Holger Dahl.
Beim bisherigen Saisonverlauf sind wir uns, glaube ich, alle einig. Bei Holstein-Kiel ziemlich wenig, beim VfL Bochum gegen gute Gegner nah dran.
Und das alles besprechen wir im Sportschau-Bundesliga-Update. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Hier ist wieder eure Vorschau auf das Bundesliga-Wochenende. Heute am Start Anne Hild.
Hi.
Hallo Anne, mein Name ist Tobi Schäfer. Wir starten direkt rein in den vierten Spieltag, würde ich sagen.
Ja.
Es gibt 5 Mannschaften, die noch ungeschlagen sind und ein Blick auf die Tabelle, auf die aktuelle Tabelle verrät, dass es sich dabei um die Bayern, Dortmund und Leipzig auf den ersten 3 Plätzen handelt und um Bremen und Union Berlin auf den Plätzen 8 und 9. Und 2 dieser 5 ungeschlagenen Teams, die spielen direkt jetzt gegeneinander und damit kommen wir zu unserer ersten Partie. Werder Bremen gegen die Bayern am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Ne, die Bayern am Samstagnachmittag ist auch mal schön. Die spielen ja sonst häufig abends.
Hat mich ein bisschen gewundert, dass das nicht das Topspiel ist.
Es ist übrigens die Partie, die es in der Bundesliga-Geschichte am häufigsten gegeben hat. Kein Spiel gab es häufiger als Bremen gegen die Bayern. Und Werder nach Leipzig in der Liga mit der zweitlängsten Ungeschlagen-Serie. Das muss man auch mal
krass,
sagen.
Ne? Ja, also hätte ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt mit der vergangenen Saison, mit diesem Hin und Her zwischen Abstiegsangst und dann doch wieder Hoffnung auf europäische Wettbewerbe. Respekt.
Deswegen mal die Frage an unseren Reporter in Bremen, Felix Gerhardt, vor der Partie gegen die Bayern. Wie groß ist das Selbstbewusstsein von Werder?
Moin ihr zwei, herzliche Grüße aus den heiligen Hallen der Fachredaktion Sport von Radio Bremen. Ja, das Selbstbewusstsein bei den Bremern ist natürlich riesengroß. Nach 8 Bundesligaspielen in Folge ohne Niederlage, 4 Siege, 4 Unentschieden, sehr ordentliche Bilanz. Und sie haben ja sogar auch das letzte Bundesligaspiel gegen die Bayern gewonnen. Das war der erste Sieg nach 15 Jahren mal wieder. Und ich muss ehrlich gesagt auch sagen, dieses Spiel gegen Mainz, dieser 2:1-Sieg, der hat mich ein Stück weit beeindruckt. Nicht, weil Werder da irgendwie besonders großartig gespielt hätte oder weil sie fehlerfrei gewesen wären. Nee, sie haben einfach dieses Ole-Werner-Mantra, wir müssen bei uns bleiben, perfekt umgesetzt. Nach dem Platzverweis von Marco Friedl, wo man ja auf dem Platz aus der Emotion heraus schon mal auf die Idee hätte kommen können, Mensch, das war nicht ganz gerecht, was uns da widerfahren ist, haben sie sich überhaupt nicht davon aus der Ruhe bringen lassen. Ole Werner hat zweimal gewechselt, taktisch umgestellt, bam, Konter gesetzt, Siegtor erzielt. Das war ein Sieg der Moral und die ist groß bei Werder momentan. Mitchell Weiser hat unter der Woche auch gesagt, naja, wenn die Bayern gegen uns wieder 9 Tore schießen, dann schießen wir halt 10. Bei allem Respekt, auch Mitchell Weiser weiß, es kommt der FC Bayern München und damit eine Mannschaft wie Werder gegen die was holt, da muss natürlich einiges zusammenkommen. Werder braucht einen super Tag, die Bayern sollten nach Möglichkeit einen schlechten Tag erwischen und du brauchst am Ende natürlich auch trotzdem noch ein bisschen Glück. Ist aber alles in der Kombination auch nicht ausgeschlossen.
Ja. Das hat Bremen ja auch schon mal geschafft am Ende der vergangenen Saison.
Aber jetzt kommt natürlich ein FC Bayern, Felix hat es angesprochen, der erst zuletzt Kiel abgeschossen hat und dann jetzt in der Champions League 9:2 gewonnen hat. Das ist natürlich mal zumindest mal eine Offensive.
Ja, Offensivansage auf jeden Fall, aber ich finde, man hat auch ganz deutlich gesehen, dass die Bayern-Abwehr nur funktioniert, wenn man sie in Ruhe lässt. Also die müssen schon vorne einiges bringen, weil, also sorry, ich meine, das eine Tor gegen Kiel, ja okay, aber als sie diese 2 Treffer direkt nach der Halbzeitpause gegen Zagreb gefangen haben, dachte ich kurz so, oh, das könnte auch nochmal kippen. Also klar, den Bayern muss man zugutehalten, dass sie dann direkt auch wieder zurückgeschlagen haben. Aber ich glaube, Bremen muss da jetzt nicht Angst und Bange sein. Bremen hat ja auch gegen Dortmund gut gespielt.
Aber sie scheinen dann das Heil in der Offensive zu suchen. Auch jetzt vor allem in der Champions League. Da sagt Joshua Kimmich auch nochmal, dass die Bayern tatsächlich in dieser Saison irgendwie einen sehr, sehr großen Hunger haben.
Man hätte jetzt auch nach 3-0 oder dann auch nach 6-2 sagen können, ja komm, jetzt spielen wir hier das locker runter und die Zuschauer wären in der 60. nach Hause gegangen. Ich glaube, jeder hat gemerkt, dass wir das nicht sind und das nicht wollen, sondern dass man schon auch das Gefühl hatte, jeder, der reinkommt, will irgendwie auch noch einen Scorer einsammeln, will der Mannschaft helfen und das wird auch jetzt in der Zukunft wichtig sein, dass wir viele Spieler haben, die sich wichtig fühlen, weil wir brauchen alle.
Und man kann das neue Engagement tatsächlich auch an ein paar Zahlen ablesen, denn der FC Bayern hat sich im Vergleich zur letzten Saison läuferisch vor allem sehr verbessert, haben den zweitbesten Laufwert der Liga nach St. Pauli. In der letzten Saison waren sie noch auf Platz 18. Also das scheint zumindest ein Teil von Kompanies Handschrift zu sein. Werder hat übrigens den schlechtesten Laufwert in dieser Saison.
Ja. Sagt, finde ich, jetzt nicht so viel aus, weil du musst, also das sagt ja eigentlich nur aus, dass du entweder viel hinterherrennen musst als verteidigendes Team? Oder klar, also dass die Bayern da weit vorne sind, wundert mich jetzt nicht so extrem.
Bei Werder kommt übrigens noch eine rote Karte dazu. Das zieht den Wert dann auch immer ein bisschen in den Keller. Was glaubst du denn? Sind die Bayern jetzt wieder absoluter Topfavorit auf den Titel nach den Auftritten jetzt in den letzten Spielen, nach den beeindruckenden?
Nee, ich finde, du musst dir ja dann auch mal die Gegner angucken. Ne? Also das ist jetzt Kiel. Vor allem glaube ich, dass das Spiel vielleicht anders hätte laufen können, wenn nicht nach 14 Sekunden durch einen individuellen Fehler jetzt schon das 1-0 fällt. Ein paar Minuten später das 2-0, dann hast du das Spiel halt im Griff. Aber ich finde, bei Kimmich hat das sich auch so ein bisschen angehört nach dem Motto, naja, wir müssen nur vorne sehr viel öfter treffen, als wir hinten kassieren und dann passt das schon irgendwie. Aber stabil fand ich das immer noch nicht.
Sie könnten natürlich auf die Idee kommen, Kimmich hinten rechts spielen zu lassen. Das hat er ja ziemlich gut gemacht.
Ja.
Da haben sie ja so eine kleine Vakanz. Guerreiro hat jetzt, glaube ich, in der Champions League da gespielt. Didi Hamann hat vorgeschlagen, warum nicht Leon Goretzka? Dann haben wir endlich eine Verwendung für ihn.
Oh, fies. Ich meine, der hat ja auch getroffen in der Champions League. Aber also Leon ist back.
Dass sie Kimmich da nicht spielen lassen, weil im Mittelfeld könnten sie ihn ersetzen. Palinha war jetzt auch wieder nur auf der Bank.
Ja.
Ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass man ihn nicht irgendwie verärgern will. Man will ihn ja langfristig an den Verein binden. Man will ihn zum Gesicht des Vereins machen. Und vielleicht hat er schneller keine Lust mehr, wenn er hinten rechts spielen muss.
Und ich frage mich auch, was da mit Palinha ist. Also da haben ja alle sehr lange darauf gewartet, dass der endlich mal spielen darf. Deswegen, also da scheint es ja auch noch nicht so ganz zu stimmen. Vielleicht auch mit den Trainingsleistungen nicht.
Wir haben euch auch mal gefragt, kommen die Bayern oder die kommen in Fahrt jetzt, aber sind sie tatsächlich jetzt für euch dann auch wieder der neue große Favorit auf den Titel? Das haben wir gemacht in der Abstimmung. Die könnt ihr oder da könnt ihr mitmachen im YouTube-Kanal der Sportschau, im Fußballkanal der Sportschau. Da haben wir euch dann entsprechend gefragt und 64% von euch sagen, ja, safe, es geht jetzt kein Weg mehr an den Bayern vorbei oder es ist wie früher halt, ne, die Bayern bestimmen, wer deutscher Meister wird, und 36% sagen, diese vielen Tore, das heißt noch gar nichts. Und da schließt du dich ja an.
Genau, da gehöre ich tatsächlich dazu. Dafür habe ich auch gestimmt.
Aufgrund der wackeligen Defensive.
Ja.
Nächstes Spiel, was wir besprechen wollen. Stuttgart gegen Dortmund am Sonntag um 17.30 Uhr. Gerade hatten wir das häufigste Duell der Bundesliga-Geschichte und das ist das torreichste Duell der Bundesliga-Geschichte. In keinem anderen Spiel fallen so viele Tore. Letzte Saison hat es der VfB den Dortmundern ordentlich gegeben. Dreimal gewonnen, inklusive DFB-Pokal. Und wenn wir jetzt mal auf die Champions League gucken, Dortmund hat gewonnen. Der VfB in Madrid verloren, aber trotzdem der VfB irgendwie überzeugender.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, was für Dortmund spricht, ist, dass Guirassy jetzt einfach schwarz-gelb trägt und nicht mehr in weiß aufläuft. Aber den fand ich gestern auch in der Champions League. Der hat super seltsame Laufwege teilweise gehabt. Ich finde, er hat sich auch nicht so richtig angeboten. Das Einzige, was er, finde ich, sehr, sehr gut macht, ist, dass er einfach Abwehrspieler bindet und damit die Räume für die anderen öffnet. Aber jetzt so ein entscheidenden Faktor, was die Tore angeht, sehe ich bei ihm noch nicht. Hat ja auch per Elfer dann getroffen, damit er endlich auch mal für Dortmund treffen darf. Ja, und Stuttgart gegen Madrid auch. Also ich glaube, dieses Spiel geht ganz anders aus, wenn Mittelstädt da nicht ja, schlecht verteidigt, sondern wenn Stuttgart das wirklich 90 Minuten auf den Platz bringt.
Aber über allem steht natürlich wirklich die Rückkehr von Guirassy und von Anton nach Stuttgart. Bei Guirassy müssen wir immer wieder was Neues fragen. Spielt er überhaupt von Beginn an? In der Champions League ist er auch nur von der Bank gekommen. Anton jetzt in der Champions League auch zum ersten Mal draußen. Obwohl er sich in seinen Zahlen auch im Vergleich zur VfB-Saison nochmal verbessert hat. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie die begrüßen. Bei Anton sind sie, glaube ich, ein bisschen kritischer als bei Guirassy, die Fans jetzt in Stuttgart.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ihm das mehr übel genommen wird, weil Stuttgart da ja auch eindeutig die größeren Baustellen jetzt hat.
Und beim BVB rufen jetzt alle wieder nach Jamie Gittens, der zwei Tore gemacht hat in der Champions League. Über den haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Und Nuri Sahin, sein Trainer, der hat mal erzählt, warum er denn von der Bank aktuell gut funktioniert und noch nicht immer in der Startelf steht.
Jeder Spieler möchte von Anfang an spielen. Das Problem ist auch, ich darf eine Elf aufstellen. Und er kommt von der Bank sehr, sehr gut. Er hat aber auch, wenn ich mich nicht irre, 3 Spiele dieses Jahr schon von Anfang an gemacht. 2, 3, weiß ich jetzt nicht. Er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler und vor der Saison hatte ich auch einige Gespräche mit Jamie und Jamie selber möchte den nächsten Schritt machen. Wir wollen, dass er den nächsten Schritt macht und er hat jetzt eine Torausbeute und auch dieses erwachsene Fußball, weil vorher ist er überall ins Dribbling gegangen, jetzt wägt er ab, ob er abspielen muss oder ins Dribbling gehen kann und ja, dass er unglaubliches 1-gegen-1 hat und auch einen sehr, sehr guten Abschluss hat. Das ist mir nicht neu, ehrlich gesagt. Und jetzt belohnt er sich. Und wenn er auf diesen Geschmack kommt, Tore zu schießen, dann wird er schwer zu bremsen sein. Und er ist auch herzlich willkommen, das von Anfang an zu machen.
Ja, Jamie Gittens, besserer Joker als Heath Ledger.
Sehr gut, Anne, sehr gut. Weiter
danke,
so.
Danke, habe ich von dir gelernt.
Weißt du, warum der VfB gewinnen wird gegen Dortmund? Ist meine Prognose, weil sie Jeff Chabot haben und kein Verteidiger hat in der vergangenen Saison Guirassy, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Guirassy spielt, Guirassy so gut im Griff wie Jeff Chabot, mit Köln damals ja noch, hat gegen ihn keinen Stich gesehen, hat auch nicht getroffen. Und wenn es zu der Konstellation kommt, dann glaube ich, der VfB landet den Heimsieg, auch weil sie irgendwie durch das Spiel in Madrid nochmal Selbstvertrauen getankt haben, obwohl sie das Spiel verloren haben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der VfB holt den Heimsieg.
Nee, glaube ich nicht, weil ich hatte das Gefühl, dass die Enttäuschung schon super groß war nach dem Madrid-Spiel. Also Sebastian Hoeneß hat ja gesagt so, ey, ihr seid alle überrascht davon. Mir war klar, dass meine Mannschaft so spielen kann. Aber wenn du die Spieler gehört hast, auch ein Undaf, der dann halt sagt, ja, du musst deine Chancen nutzen. Klar, wenn du das gegen Dortmund machst, dann ist auf jeden Fall was drin. Aber ich glaube, Dortmund kommt mit der breiteren Brust.
Der VfB ist jetzt aber nicht geknickt. Ich glaube, ihnen war vorher klar, dass sie in Madrid verlieren können, dass es dieses Szenario gibt.
Das schon, aber ich glaube, dass sie trotzdem sehr enttäuscht waren nach diesem Spielverlauf eben.
Aber sie müssen ja nur Zeitung lesen. Die kriegen so viele Schulterklopfer jetzt und haben das Heimspiel, haben den Heimvorteil. Okay, wir sprechen uns dann am Sonntag nochmal wieder. Gucken jetzt mal in den Tabellenkeller. Da gibt es nämlich eine ganz, ganz heiße Partie. Bochum gegen Kiel. Also in der Tabelle 3 Teams noch ohne einen einzigen Punkt. Bochum, St. Pauli und Kiel. St. Pauli spielt Sonntag zu Hause gegen Leipzig. Da sprechen wir gleich noch ganz kurz drüber. Ich hoffe, da geht es dann auch um Fußball. Und man konzentriert sich bei den St. Pauli-Fans nicht nur auf die Ablehnung vom System RB. Und dann eben Bochum gegen Kiel. Holger Dahl ist unser Reporter bei dem Spiel und blickt jetzt erstmal auf dieses Duell und ist dafür an einen ganz besonderen Ort gegangen.
Machen wir uns nichts vor. Was passt besser zu Bochum gegen Kiel als hier so ein alter, schäbiger Ascheplatz? Da ist das Kopfkino voll angeschmissen. Abstiegskampf pur im Bochumer Stadion, das am 4. Spieltag. Hätte man drauf kommen können beim Startprogramm von beiden Mannschaften. Und Bochum war vielleicht insgesamt ein bisschen näher dran, irgendwo auch mal was mitzunehmen. Wirkt irgendwie reifer so insgesamt. Und zur Rettung von beiden sei gesagt, dass Mannschaften, zum Beispiel der VfL Bochum, auch an deutlich späteren Zeitpunkten in der Saison 0 Punkte gehabt haben. Trotzdem noch die Klasse gehalten haben. Also alles möglich, aber beim bisherigen Saisonverlauf sind wir uns, glaube ich, alle einig. Bei Holstein Kiel ziemlich wenig, beim VfL Bochum gegen gute Gegner nah dran. Ich glaube, dass es am Ende der Saison die Duelle gegen die direkten Abstiegskandidaten sein werden. Und das ist ja ganz klar Bochum, das ist St. Pauli, das ist Kiel, die dich entweder auf den Relegationsplatz bringen oder dann eben in den Tabellenkeller und dann in die zweite Liga. Und ich glaube, dass Bochum da ein kleines bisschen reifer ist. Ich habe euch ja schon gesagt, wer deutscher Meister wird. Ich sage euch, Bochum landet auf keinem der beiden direkten Abstiegsplätze. Und gewinnt gegen Kiel.
Aber Meister wird Bochum auch nicht, oder?
Nee, und ich gehe auch nicht damit Holger mit, dass Bochum gewinnt gegen Kiel. Also ich finde, wenn man sich das vergangene Wochenende anschaut, Kiel, klar, super nervös gegen die Bayern begonnen, aber halt auch durch individuelle Fehler am Anfang die Tore kassiert. Und Bochum hat für mich so ideenlos gewirkt. Also da hatte ich echt das Gefühl, wie soll da überhaupt ein Tor fallen? Klar, dann sind sie noch gegen Freiburg in Führung gegangen. Niemand weiß, wie das passiert ist. Aber lassen sich dann am Ende wieder so abkochen. Also
nee, aber auch hier kommt der Heimvorteil wieder dazu, ne? Bochum spielt zu Hause.
Ja.
Das könnte Kiel beeindrucken. Es kommt drauf an, wie Kiel jetzt seine Rolle annimmt. Wenn sie jetzt akzeptieren, dass es durchaus passieren kann, dass sie am Ende der Saison wieder absteigen und dann einfach das jetzt ein bisschen auf sich zukommen lassen, dann, glaube ich, können sie ihre Punkte holen. Sie dürfen nicht mit der Träumerei in die Saison gehen. Ja, guck mal, Heidenheim hat das auch geschafft. Na klar ist der Klassenerhalt wirklich ein total realistisches Ziel. Sondern sie müssen einfach bei ihrer Identität bleiben und sich einreden, eigentlich gehören wir ja gar nicht hin. Und dann kann es klappen.
Ja, und ich finde, sie müssen halt auch wirklich akzeptieren, dass es dauern könnte. Also ein Team wird ja auf jeden Fall mit Punkten dastehen nach diesem 4. Spieltag. Aber es ist halt trotzdem, wenn du dir anguckst, danach geht's für Kiel gegen Frankfurt, nach Leverkusen, gegen Union, nach Stuttgart. Und Bochum hat dann auch als nächstes Dortmund. Also ja, irgendwie ist das schon so ein erstes Spiel, wo sie gucken müssen, dass sie punkten.
Der geschätzte Kollege Holger Dahl, den wir gerade gehört haben, was war nochmal sein Meistertipp? Ich kann mich gar nicht erinnern.
Nee, also ich weiß, es war irgendwas aus Nordrhein-Westfalen. Irgendwie, Dortmund war es, glaube ich, nicht.
Ja, ich muss auch nochmal nachlesen. Der ja gesagt hat, diese null Punkte, die sind auch gar nicht dramatisch, denn andere Teams hatten zu späteren Zeitpunkten auch noch null Punkte und haben es geschafft. Zum Beispiel eben der VfL Bochum, das fügt er noch hinzu. Vor 2 Jahren hatte der VfL nach 6 Spielen noch keinen einzigen Punkt und hat am Ende die Klasse gehalten.
Ja, aber auch nur knapp, ne, als 14.
Also tolles Duell, Bochum gegen Kiel, Abstiegskampf bereits am 4. Spieltag. Was haben wir noch für Partien? Wir wollen noch schnell über die anderen Spiele drüber fliegen. Freitagabend geht's los mit Augsburg gegen Mainz, was erstmal sehr unspektakulär klingt, finde ich. Aber die haben seit fast 10 Jahren nicht mehr unentschieden gegeneinander gespielt. Also da ist davon auszugehen, dass einer gewinnt.
Dann starten wir in die Konferenz 15:30 am Samstag mit Heidenheim gegen Freiburg. Beide punktgleich. 2 Siege, eine Niederlage jeweils in dieser Saison. Und ich finde es sehr faszinierend, weil es der dienstälteste Trainer gegen einen der jüngsten ist. Vergangenes Jahr war es ja noch das Duell der dienstältesten Trainer mit Streich.
Dann haben wir die Partie Union Berlin gegen Hoffenheim und da gibt es die wichtigste Nachricht für die Hoffenheimer, dass Kramaric wohl dabei sein kann. Er war ja zuletzt angeschlagen, hat 7 der letzten 8 Hoffenheimer Bundesliga-Tore erzielt und ist da, glaube ich, nicht so richtig zu ersetzen und scheint dabei zu sein.
Dann Topspiel, hat mich ja persönlich überrascht. Eintracht gegen Gladbach, hätte ich vielleicht was anderes erwartet, aber ich bin sehr gespannt auf die Frankfurter Zauberoffensive und was Gladbach da draus macht.
Aber kann man schon mal als Topspiel ansetzen, finde ich.
Kannst du schon, aber also ich glaube, ich hätte Bremen gegen Bayern einfach, weil es auch diese Nostalgie.
Bayern kannst du natürlich immer, aber die waren
ja... Ja, ist auch schön, die mal in der Konferenz zu haben, da hast du recht.
Dann gucken wir noch auf den Sonntag. Leverkusen spielt gegen Wolfsburg. Das wird eine Sprintveranstaltung, denn die Top 3 der Spieler mit den meisten Sprints in der Bundesliga sind alle beteiligt. Flo Wirtz, Riedle Baku von Wolfsburg und Jeremy Frimpong.
Und dann haben wir am Sonntag noch RB Leipzig zu Gast auf St. Pauli, hast du schon gesagt. Das könnte von Fanseite aus sehr brisant werden. Und für St. Pauli ist es halt auch sportlich schon brisant mit den 0 Punkten nach 3 Spielen. Und das waren einfachere Gegner. Also jetzt gegen Leipzig ist man dann schon unter Druck. Aber Leipzig hat ja auch gegen Union nicht so gut ausgesehen.
Das ist also der 4. Spieltag in der Bundesliga. In der 2. Liga wird selbstverständlich auch gespielt. 6. Spieltag da, ich nenne nur mal ein paar Perlen. Es gibt endlich mal wieder das Duell Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Köln
da
in der 2. Liga.
Sehr drauf.
Das letzte Duell zwischen den beiden war 2020 und das war im leeren Stadion
genau,
wegen Corona. Und deswegen jetzt richtig Feuer unterm Dach wahrscheinlich wieder. Außerdem haben wir noch Nürnberg gegen Hertha am Samstag und am Samstagabend Kaiserslautern gegen den Hamburger SV. Also das sind alles Duelle.
Das klingt wie Bremen gegen Bayern, nur halt ja, in kleiner.
Hätte auch ein Bundesligaspieltag sein können. Alle Spiele der 1. und 2. Liga am Wochenende gibt es natürlich wie immer zu hören in voller Länge bei uns in der Sportschau-App.
Ja, und in der ARD Audiothek.
Haben wir sonst noch einen Hinweis?
Ja, wir haben noch einen Podcast-Tipp.
Dann machen wir.
Ja, Changemakers. Ich weiß, hast du schon mal reingehört?
Ich habe es mir so oft schon vorgenommen, aber meine Liste der zu hörenden Podcasts ist so lang,
ja,
dass
das
ich irgendwie
ich.
Der Tag hat leider nur 24 Stunden.
Aber den kannst du auf jeden Fall dir mal anhören. Da geht es nämlich um Sportlerinnen und Sportler, die auch außerhalb ihres Sports, also klar im Sport bekannt geworden sind, aber auch außerhalb was für die Gesellschaft getan haben. Zum Beispiel jetzt Magic Johnson hat sich ja damals, hat das öffentlich gemacht, dass er HIV-positiv ist und damit auch sehr vielen geholfen.
Von dem mache ich ein Trikot. Dann mache ich das jetzt mal.
Ja, mach das mal. Hörst dir an.
Gut, und dann die nächste Folge Bundesliga-Update wieder am kommenden Montag mit einer Rückschau auf das Wochenende. Tschüss.
Bis dann.